Die Frucht des Geistes. Heute Nachmittag ist es soweit, um 3 Uhr wird bei uns im Garten die Apfelernte beginnen. Zumindest von dem, was noch am Baum ist, weil manches hat sich schon verselbstständigt. Wir haben nur noch keine Zeit dazu gehabt. Jetzt ist die Zeit der letzten sichtbaren Früchte an den Bäumen. Ein paar Pflaumen wurden vorhin mitgebracht, habe ich gesehen, neben dem Kuchen. Also die Erntezeit, wir haben schon vom Erntedankgottesdienst gehört. In die Richtung gehen wir. Wie ist das denn mit den Früchten? Im ersten Gottesdienst hat mir der Christopher eine gute Vorlage gegeben. Der hat gesagt, Früchte wachsen von alleine. Jein, würde ich da mal sagen. Jedenfalls ist es bei den Früchten des Geistes vielleicht ein wenig anders als bei den Früchten, die am Baum hängen. Zum Glück, bei unserem Baum wachsen die von alleine. Wir wären schlechte Gärtner, wir würden das wahrscheinlich sonst gar keine Früchte kriegen. Also da ist der Baum gut eingewurzelt, da wachsen die von alleine. Aber bei den Früchten des Geistes ist es ein wenig anders. Was sind denn die Früchte des Geistes? Wir haben im Sprachgebrauch, dass man sagt, wes Geistes Kinder sind Menschen. Man erkennt an den Früchten, an den Aussagen, an den Handlungen von Menschen, wo die so geistlich hingehören. Es geht um die Frucht des Geistes, der Heilige Geist, der in unser Leben kommt, in dem Moment, wo wir eine Verbindung mit Jesus eingehen, wo wir uns sozusagen hineinnehmen lassen in das Leben Gottes. Ein Blick in den Spiegel ist mein erster Punkt. Es geht um den Text aus Galater 5. Und ich lese Vers 16 bis 18 unter dem Aspekt Ein Blick in den Spiegel. Die Früchte des Geistes sind in einer Klammer. Und es lohnt sich immer, die Bibel im Zusammenhang zu lesen und sich nicht einzelne Verse rauszunehmen. Denn man merkt, wenn man nur diesen einen Vers, die Früchte des Geistes sind so und so, dann denkt man Liebe, Barmherzigkeit, Geduld und so weiter. Dann denkt man, ach ja, das wächst ja alles von alleine. Deswegen gibt's ja auch so viele barmherzige und liebevolle Christen. Die sind ja alle total freundlich und total ausgeglichen, total selbstbeherrscht, total perfekte Menschen. Haben immer Vertrauen, sind immer fröhlich, haben immer Frieden, weil das alles von alleine wächst. Weit gefehlt. Es gibt einen Teil davor und es gibt einen Teil danach. Und diese Klammer will ich nicht verschweigen, weil die uns überhaupt erst erschließt, was die Früchte des Geistes sind und wie sie denn wachsen. Der Teil davor. Ich lese aus der Übersetzung das Buch und ich finde manchmal sehr gut, dass das so unangenehm ist, wenn man das in einer Sprache liest, die einem sofort verständlich ist. Also wenn man Luther liest, kann man über vieles so schön hinweglesen. Aber wenn man das hier liest, da weiß man sofort, worum es geht. Was ich sagen will, ist dies. Führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unsere innerste Motivation, und jetzt kommt's, das finde ich der Hammer, unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Und jetzt kommt's. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, ist noch nicht zu Ende, Neidereien, man denkt so, jetzt reicht's aber langsam, nein, es kommt noch, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es auch schon früher gesagt habe, die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Wow. Ein Blick in den Spiegel. Es gibt zwei Fronten. Die Ich-Bezogenheit und der Geist Gottes. Und die stehen sich feindlich gegenüber, wird hier gesagt. Das ist schon sehr hart ausgedrückt. Also, wenn man das mal übersetzt in unser Denken, in unsere Theologie, heißt das, ich kann Gott nicht in mein Ich-System einbauen. Gott ist nicht Teil meiner Ich-AG. ich, meiner, mir, mich, was bringt mir was, was habe ich davon, wie stehe ich da, wer ehrt mich, wer bemerkt mich, ich. Also eigentlich dem Zeitgeist ganz entgegen. In unserer Zeit ist das Individuum, das Ich, total wichtig. Ich muss alles für mich alleine entscheiden. In anderen Kulturen entscheidet die Sippe, die Familie, das Familienoberhaupt, das Dorf, irgendjemand anders, und die haben da gar kein Problem mit. Jetzt will ich nicht sagen, dass das besser ist als das, was wir machen. Da will ich gar nicht werten. Das hat sicher auch seine Probleme. Aber wir leben in einer Zeit, wo das Individuum mit so vielen Einzelentscheidungen konfrontiert ist, dass manche das gar nicht mehr packen. Ich muss alles entscheiden. Ich muss im Geschäft zwischen 35 Sorten Klopapier aussuchen. Also eine Sorte wird es ja vielleicht auch tun, aber ich muss dann entscheiden, ich muss Beruf entscheiden, ich habe so viele Möglichkeiten, ich muss alles entscheiden, muss immer für mich sorgen, immer gucken, dass für mich was dabei rauskommt. Also diese Ich-AGs, die wir zurzeit haben, da kann man Gott nicht einbauen, Gott ist anders. Und er ist nicht das Sahnehäubchen auf unserer Ich-Bezogenheit. Nicht das schöne Gefühl, was ich dann noch am Sonntag habe, wenn ich Worship mache oder wenn ich meine Freunde treffe im Gottesdienst. Sondern Gott ist ein starker Gott und ist anders als wir Menschen. Und er ist eigentlich der, der uns befreit aus der Ich-Bezogenheit, der uns überhaupt zu Menschen macht, die anders denken können, die anders handeln können, die andere Gaben, andere Aufgaben überhaupt entwickeln können. Die Analyse hier ist doch erschreckend. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich lese gerade eine ganz spannende Biografie, ein altes Buch noch in der alten deutschen Schrift, mit Begeisterung über Helen Keller. Manchen ist das ein Begriff, Anfang des letzten Jahrhunderts geboren als ein Kind, das taub und blind war. Also sie ist nach den ersten 2 Jahren, glaube ich, ist sie blind geworden und taub geworden und war nicht mehr für ihre Eltern erreichbar. Man konnte ihr nichts zeigen und man konnte ihr nichts sagen. Sie lebte eigentlich abgeschlossen in ihrer ganz eigenen Welt und hatte auch keine Bezüge nach draußen. Sie wusste gar nicht, was um sie herum passiert, dass da noch eine Welt ist. Also sie hat was zu essen bekommen, sie wurde in den Arm genommen, ihre Eltern haben sie über alles geliebt. Sie hatte auch Geschwister, sie war mit am Tisch, aber sie konnte sich nicht benehmen wie die anderen, weil man ihr gar nicht kommunizieren konnte, wie man sich an so einem Essenstisch benimmt. Und sie sagt im Rückblick auf ihr Leben selber, dass sie eigentlich vegetiert hat wie ein Tier. Das ist natürlich eine harte Analyse, aber im Grunde genommen fehlte ihr der Bezug zu der Welt da draußen. Für die Eltern war das sehr schwer, weil sie ihr Kind liebten, aber weil sie auch den Zugang zu dem Kind gar nicht bekamen. Dann kam eine junge Lehrerin, Anne Sullivan, die auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Es gab auch andere Leute, die experimentiert haben und die dieses Alphabet erfunden haben, das man in die Hand buchstabiert. Also da gibt's dann bestimmte Punkte in der Hand. Ich wusste mal, wie man Wasser schreibt, habe ich wieder vergessen. So dass man dann weiß, was ich hier reinbuchstabiert bekomme, ist ein Begriff für eine Realität, die ich nicht sehen kann und die ich nicht hören kann, die es aber gibt. Sie hat das so gemacht, sie hat die Kleine streng erzogen, also sie durfte ihre Wutanfälle dann nicht mehr unbegrenzt haben. Sie hat Grenzen gesetzt, die Lehrerin, was den Eltern erst sehr schwer fiel, weil sie dachten, das arme Kind, den muss man doch ausleben lassen, was in ihr drin ist. Aber sie hat das sehr stark eingeschränkt und erzogen im Grunde genommen. Hat aber auf der anderen Seite ihr in die Hand die Welt eröffnet. Sie hat über die eine Hand Wasser laufen lassen an so einer Pumpe und in die andere Hand hat sie immer wieder buchstabiert Wasser, Wasser. Bis das Kind plötzlich merkte, was ich hier spüre und was ich hier spüre an meinen beiden Händen, hat einen Zusammenhang. Das, was ich hier erlebe, ist Wasser. Und das war, als ob ein Licht aufgeht oder als ob die Tür in ihrem Herzen aufgeht. Und von da an konnte sie sich die Welt da draußen, die sie nicht sehen und nicht hören kann, erschließen. Sie hat später selber noch promoviert, glaube ich. Sie hat Bücher geschrieben. Sie ist durch die Welt gereist. Sie war naturwissenschaftlich interessiert. Sie war philosophisch interessiert, hat über Fragen diskutiert. Sie hat noch sprechen gelernt. Sie hat am Lippen ablesen gelernt oder auch am Kehlkopf ablesen gelernt, was andere sagen. Hochintelligent, aber plötzlich hatte sie eine Brücke in die Wirklichkeit, in der sie schon lebte, zu der sie aber gar keinen Zugang hatte. Für mich ist das ein Beispiel für den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns dieses Alphabet quasi in die Hand morst oder ins Herz morst. Er eröffnet uns Zugänge zu dieser Welt, die da ist, in der wir auch leben, aber zu der wir natürlicherweise keinen Zugang haben, nämlich zu Gottes Wirklichkeit, zu seinen Möglichkeiten, zu seiner Sicht was in dieser Welt wichtig ist, was wir brauchen, was das Leben ausmacht, was gute Werte sind. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und der Blick in den Spiegel zeigt uns, wir brauchen diesen guten und auch so anderen Heiligen Geist, den Heiligen Geist Gottes, der uns auf der einen Seite zeigt, was bei uns nicht stimmt. Ohne ihn könnten wir das gar nicht erkennen. Also Selbsterkenntnis bringt uns nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die Erkenntnis über unseren Zustand als Menschen getrennt von Gott, die bekommen wir da, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt. Da werden wir feinfühliger für das, was passiert, was uns ausmacht. Die Auflistung ist ein bunter Mix, vielleicht auch etwas ungerecht in der Darstellung. Also ich glaube, okkulte Praktiken und Streitereien in einem Atemzug zu nennen und gar nicht zu gewichten und zu sagen, also erstmal das Allerschlimmste sind die okkulten Praktiken. Naja, und Streit. Jeder Mensch streitet sich mal. Streit ist doch nicht so wild. Das gehört doch dazu. Man muss nur eine gute Streitkultur entwickeln. Man muss sich nur streiten können. Und das ist auch wichtig und so. Ja, das stimmt. Streiten ist wichtig. Und es ist auch gut, dass man sich gut streitet und nicht destruktiv streitet. Aber es wäre ja noch schöner, wenn man gar nicht streiten müsste. Wenn man versuchen würde, den anderen zu verstehen und hinzuhören und Kompromisse zu finden und gemeinsame Wege zu finden. Okkulte Praktiken und Streit in einem Atemzug, Verehrung falscher Götter und Wutanfälle in einem Atemzug. Also ich glaube, da gibt es keine Hierarchien, da gibt es keine Gewichtung, sondern das, was uns von Gott trennt, trennt uns von Gott. Ob sowas Alltägliches ist oder ob es was ganz Außergewöhnliches ist. Wenn man das alles so liest, fragt man sich, ja, kann ich denn dann überhaupt als Christ leben? Schaffe ich das denn überhaupt? Diese Dinge alle aus meinem Leben auszumerzen. Und warum gibt es so viele Christen? Warum bin ich einer von denen, die das nicht schaffen? Dazu komme ich im zweiten Punkt. Ein Blick auf die neuen Wurzeln. Das erste war ein Blick in den Spiegel. Das zweite ein Blick in die neuen Wurzeln. Und da gehen wir zu dem Teil, der nach unserem Vers über die Früchte des Geistes kommt. Ich lese vor, Vers Galater 5, 24 bis 26. Die, die zu Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden, das ist doch nur leerer Betrug. So versuchen wir nur, einander zu übertrumpfen und werden dann noch neidisch aufeinander. Geschwister, das ist jetzt Kapitel 6, wenn jemand sich in irgendeiner Übertretung von Gottes Gebot verfängt, dann sollt ihr, die ihr vom Gottesgeist geleitet seid, ihm wieder zurechthelfen. Tut das im Geist der Sanftmut und wenn du das tust, dann achte auf dich selbst, damit du ja nicht auch noch auf die Probe gestellt wirst. Das ist der zweite Teil der Klammer um den Bibelvers mit den Früchten des Heiligen Geistes. Es geht um die Wurzeln, es geht darum, wie wir mit unseren eigenen Gedanken, Gefühlen umgehen. Was lassen wir zu und was wollen wir verändern? Also ein Obstbaum wird idealerweise beschnitten, damit er noch mehr Obst bringt oder bessere Früchte bringt. Ein Leben, das wir als Christen führen, ist nicht automatisch ein Leben, das rundum gut und gerecht ist, sondern es geht um unser aktives Eingreifen. Wir entscheiden, was wir zulassen und was wir nicht zulassen. Und diese Mündigkeit nimmt Gott uns auch an keiner Stelle weg. Da sind wir selbst verantwortlich für die Gedanken, die wir in unserem Herzen zulassen, für die Wünsche, die wir hegen, für die Träume, denen wir nachlaufen. Das ist unsere Verantwortung. Da nimmt Gott uns ernst und auch ja, lässt das stehen. Da müssen wir aktiv Dinge töten, Dinge beenden, Dinge loslassen. Aktiv gucken, wie kann ich mein Denken, mein Handeln an dem Punkt verändern? Und was hat das mit den Früchten des Geistes, mit Gottes Leben in meinem Leben zu tun? Es gibt keinen Automatismus. Jemand hat es ja auch mal gesagt, jemand, der in der Garage geboren wird, ist deswegen noch kein Auto. Also jemand, der den Geist Gottes hat, ist deswegen noch kein perfekter Mensch. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass wir das nicht sind, egal wie lange man Christ ist. Dennoch, und das ist das Spannende und das ist mein dritter Punkt, gibt es Dinge, die in unserem Leben sich verändern, ohne dass wir groß was dazu tun oder ohne dass wir das groß bemerken. weil wir mit Christus verbunden sind, weil sein Geist in uns lebt, weil er in uns Gestalt gewinnt, weil er der Töpfer ist, der an uns und unseren Herzen arbeitet. Er braucht unsere Einwilligung, er braucht unser Mittun, er will, dass wir mit beteiligt sind, aber er tut auch das Seine, er verändert uns. Und das sind die Früchte des Geistes und das ist jetzt der dritte Punkt, ein Blick auf die Früchte. Es geht also nicht um ein passives Warten, ich muss nur lange genug Christ sein, dann werde ich ein toller Mensch werden, den alle auf der Straße ansprechen, warum er so eine Ausstrahlung hat und was denn so schön und toll an ihm ist. Nein, das ist es nicht, sondern aktiv auf Gott hören, das tun, was Gott will, aktiv abschneiden, töten, aufgeben, umändern, umdenken, was ich kann und gleichzeitig vertrauen, dass Gott in mir das bewirkt, was er will. Im Hesekiel lesen wir das, dass er uns ein neues Herz gibt und einen neuen Geist und dass er aus uns Menschen macht, die in seinen Geboten überhaupt wandeln können, die das tun können, was er möchte. Das geht nur durch seinen Geist. Das kann man aus eigener menschlicher Kraft nicht. Sonst wird's Krampf und Kampf und das tut uns nicht gut. Früchte leben nicht für sich selbst. Früchte sind das Genießbare, das Genussvolle. Also was an Christen genießbar ist, sind oft die Früchte, die Gott ihnen schenkt im Leben. Früchte sind Eigenschaften Gottes, die Frucht des Geistes, die er in unser Leben mit hineinbringt durch seine Gegenwart, durch das, was er ist als Person. Und wenn ich euch die Früchte des Geistes jetzt vorlese, dann merkt ihr, das ist eigentlich auch eine Umschreibung oder Beschreibung von dem, wie Jesus uns in den Evangelien entgegentritt. Wie er eigentlich in seinem Wesen, in seinem Leben ist und war und gehandelt hat, als er auf der Welt war. Und auch heute noch handelt natürlich. Ich lese Vers 22 bis 23. In der Klammer steht, doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben andere Handlungen und Einstellungen hervor. Also Gottes Geist bewirkt in uns andere Handlungen und andere Einstellungen. Und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Geistes. Nicht zu verwechseln mit den Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes sind die Dinge, die wir als Handwerkszeug bekommen, um Gottes Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Da gibt es die Gabe der Gastfreundschaft, der Evangelisation, der Predigt, des Dienens, die Gabe des Gebens. Da gibt es so viele Geistesgaben, die wir brauchen, um das zu tun, was Gott uns als Aufgabe gibt. Und manche Menschen verwechseln das und denken, naja, solange das, was ich tue für Gott, gut läuft, ist mit mir doch alles in Ordnung. Worauf es ankommt, ist aber, welche Früchte wachsen in meinem Leben. Wie verändert mich Gottes Geist in meinem Kern, in meiner Persönlichkeit, in meinem Inneren? Werde ich ein anderer Mensch oder tue ich nur andere Dinge? Habe ich nur ein frommes Vorzeichen vor meinem Leben oder ändert sich mein Charakter, mein Wesen? Werde ich beeinflusst von dem Wesen Gottes? Schlägt sich das nieder in meinem Denken, in meinem Handeln? Die Früchte, die wachsen, sind die Zeichen der Anwesenheit Gottes in meinem Leben. Das schenkt er, das bewirkt er, das gibt er mir, und zwar verschiedene Früchte. Ich will ein paar Früchte eben aufzählen. Die Liebe. Roland hat erzählt, als er Praktikant in England war, in Oxford, vor einigen Jahren, schon lange her, bei Michael Green in der Gemeinde, eine große Studentengemeinde damals, charismatische Aufbrüche in England, ein sehr bekannter, immer noch aktiver Christ und also wirklich ein Vorbild für uns damals durch die Impulse, die wir von England bekommen haben über Rolands Praktikum. Da haben überhaupt den Christustreff gestartet. Er kam wieder und sagte, jetzt machen wir sowas. Und das ist jetzt das Ergebnis, dass wir heute hier sitzen. Hat sicher mit Gottes Weg und Willen zu tun. Aber die Inspiration kam sicher auch aus England. Und er war gleichzeitig da mit einem Praktikanten aus Afrika. Ein Pfarrer aus Afrika. Welches Land war das? Nigeria. Im ersten Gottesdienst wusste ich es nicht mehr richtig. Also Nigeria. Und der war total beeindruckt. Ich war auch total beeindruckt von Michael Green. Aber der war auch total beeindruckt von Michael Green und hat dann nach Hause geschrieben, er wäre so beeindruckt, wie die Christen in England, wie stark die lieben. Das denkt man natürlich, wenn man das liest oder hört, ja, die Gastfreundschaft vielleicht, dass Leute nett zu ihm waren. Ich weiß nicht, ob er das englische Essen gemeint hat, aber die Gastfreundschaft wahrscheinlich schon, dass Leute ihn eingeladen haben und so. Nein, er meinte, er war total beeindruckt, dass Michael Green geweint hat, wirklich geweint hat, als sein Hund gestorben ist. Also die Engländer, die lieben so sehr, dass sie sogar weinen, wenn ihr Hund stirbt. Er konnte das gar nicht einordnen, weil Hunde natürlich in anderen Kulturen und gerade in Afrika keine Haustiere sind und keine geliebten Tiere, sondern eher die Straßenköter sind, die man verscheucht oder die man nicht unbedingt in seiner Nähe haben will. Und er dachte, das ist ein Zeichen der christlichen Liebe, dass man sogar die Hunde liebt. Manchmal ist es ja einfacher, die Hunde zu lieben als die Menschen. Manche Menschen schaffen sich ja deswegen auch Tiere an, weil die nicht widersprechen, weil die sich immer freuen. Man kann wütend aus dem Haus gehen und mit dem Hund schimpfen und man kommt viertel Stunde später wieder rein und der ist wieder so, als wäre nichts passiert. Also er trägt nicht nach, der meckert nicht, der macht keine Tobsuchtsanfälle oder irgendwas. Ist ja eigentlich ganz toll. Aber hier geht es um die Liebe zu Menschen, hier geht es nicht um die Liebe zu Tieren, die ist sicherlich auch wichtig, aber hier geht es um die Liebe zu Menschen. Gott ist einer, der Menschen liebt. Und zwar jemand, der das schafft, jeden Menschen zu lieben. Ohne Einschränkung. Jeden Menschen. Und wenn er mit seiner Gegenwart in meinem Leben lebt durch den Heiligen Geist, dann darf ich diese Quelle anzapfen. Dann darf ich sagen, Jesus, das fällt mir total schwer, diesen Menschen zu lieben. Und ich brauche jetzt deine Liebe für diesen Menschen. Und ich lege die schlechten Gedanken, die ich über diesen Menschen habe, ab. Ich will nicht negativ denken. Hilf mir dabei, ihn mit deinen Augen zu sehen und ihn so zu lieben, wie du ihn liebst. Die Liebe, die Freude, der Frieden. Ich glaube, das haben viele von uns schon erlebt, dass es Situationen gibt, die sind wirklich ganz, ganz schwer und man ist verzweifelt, man weiß nicht, wie es weitergeht und trotzdem bleibt ganz tief innen ein Friede. Ich habe das schon oft in meinem Leben erlebt. Also ein Friede, der gar nicht erklärbar ist. So dieses Getragensein, dieses Wissen, Gott wird sich kümmern oder Gott ist da oder er versteht mich jetzt. Ich falle tief, aber ich falle nicht ins Bodenlose. Manchmal kommt man sich selber dann schon ganz komisch vor und denkt, wo kommt denn das jetzt her? Dass in mir noch so ein Frieden bleibt. Eigentlich müsste man doch jetzt verzweifeln, aber ich habe trotzdem diese Basis. Da ist was in mir, der Friede, der höher ist als unsere Vernunft, der Friede, den Gott schenkt, der Friede, den er mit sich bringt, diesen Shalom. Diesen Frieden, den tiefen Frieden. Die Ausdauer, eine Frucht des Geistes. Dranbleiben, nicht aufgeben. Menschen nicht aufgeben, Situationen nicht aufgeben. Durchhalten, wenn Gottes Verheißungen nicht sofort erfüllt werden. Die Geduld, die da notwendig ist. Es gibt ja diesen Spruch, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Das ist gemeint. Also Geduld, dranbleiben, aushalten, nicht aufgeben. Auch eine Frucht des Geistes. Die Freundlichkeit. Ich war jetzt in Berlin, habe da den Christustreff besucht, habe da auch letzte Woche gepredigt im Christustreff in Berlin. Liebe Grüße von allen dort. Da sind so 30, 40 Leute im Gottesdienst. Die machen eine tolle Arbeit, auch mit Kindern. Die sind in dem Stadtteil in Berlin-Treptow schwer aktiv mit einem Projektladen, wo sie verschiedene Dinge machen, von Mittagessen gemeinsam mit Basteln, mit den Nachbarn. Und also ganz spannende Sachen. Kann euch nur empfehlen, da mal hinzufahren oder vielleicht auch in Berlin euch anzusiedeln und da mitzuarbeiten, eine tolle Arbeit. Jetzt sagt man ja, dass in Berlin die Menschen nicht unbedingt so freundlich sind. Hört man immer, dass die Berliner nicht so freundlich sind. Ich war in Berlin und ich muss sagen, die Leute waren zu mir alle total freundlich. Also nicht jetzt nur unsere, sondern alle Menschen, wo ich einkaufen war. Und dann waren wir irgendwo in so einem Kabarett und an der Kasse. Und die waren alle freundlich. Und da habe ich gesagt, wie kommt denn eigentlich Berlin zu diesem schlechten Ruf? Bis ich gemerkt habe, es lag an mir. Ich war freundlich zu denen. Also da will ich nur sagen, die Freundlichkeit, die wir jemandem gegenüberbringen, die kommt zurück. Und es liegt oft an uns, ob jemand uns freundlich begegnet oder nicht. Das, was man in den Wald hineinruft, schallt auch zurück. Also ich habe viele freundliche Berliner kennengelernt, weil ich entspannt war, Freizeit hatte, Berlin toll fand und einfach nett fand, Zeit zu haben, mal mit den Leuten ein Schwätzchen zu halten irgendwo, wo ich gerade hinkomme. Freundlichkeit kann immer nur von mir ausgehen. Ich kann Freundlichkeit nicht fordern und nicht erwarten, aber ich kann freundlich sein. Wir wohnen ja in der Oberstadt, Ritterstraße. Das ist immer so ein Abenteuer, da mit dem Auto durchzufahren. Manche von euch kennen die Straße. Rechts ist die Pfarrkirche, links sind Häuser. Wenn man jetzt Richtung Marktplatz fährt, eine spannende Geschichte, weil da immer Touristen sind oder auch andere Leute, die durch die Oberstadt laufen und sich dann furchtbar ärgern, dass da Autos durchfahren. Ja, jetzt ist es aber der allereinzige Weg, mit dem man, wie man zu unserem Haus kommen kann. Also müssen wir da durchfahren. Und manchmal, Roland ist ja ein freundlicher Mensch, grüßt er die Leute, wenn die dann am Rand stehen und uns vorbeifahren lassen, sagt er guten Tag und man kriegt die witzigsten Reaktionen. Also die meisten fühlen sich dann sogar noch veräppelt, wenn man sie grüßt. Obwohl das wirklich einfach nur ein freundlicher Gruß ist, weil sie ja für uns Platz machen oder für die an die Seite treten müssen, weil wir da jetzt durchfahren wollen oder so. Also das klappt nicht so immer mit der Freundlichkeit. Man kriegt nicht immer was Freundliches zurück. Aber man kann selber freundlich bleiben und freundlich sein. Das ist die Frucht, die Gott uns schenken kann. Dass wir Menschen sind, die Menschenfreundlichkeit Gottes widerspiegeln. Denn Gott begegnet Menschen als Freund und freundlich und sanftmütig und offen und sieht sie in ihrer Not und sieht sie mit ihren Stärken und sieht sie, wie sie eigentlich sind. Menschen Gutes tun, die Güte Gottes weitergeben. Ich habe eine Freundin, die ist in Österreich Lehrerin. Wir waren jetzt zusammen in Berlin. Das ist eine Mentoringgruppe, die ich habe mit Frauen aus verschiedenen Ländern. Wir treffen uns einmal im Jahr und waren jetzt eine Woche in Berlin letzte Woche. Und die ist Lehrerin in Österreich. Wir haben als Gruppe über Leben in Balance gesprochen. Das sind alles hauptamtliche Leiterinnen von irgendeinem Werk oder irgendeiner größeren Organisation, die da zusammenkommen. Alle so 10, 15 Jahre jünger als ich. Und wir haben darüber gesprochen, Leben in Balance. Und wir haben dann so gefragt, was entspannt dich am meisten? Und dann war ich schon ganz gespannt, was sagt jetzt diese Lehrerin und wisst ihr, was sie gesagt hat? Die Schule. Montag geht's wieder los. Ich freue mich total. Ich bin total gespannt auf meine neuen Schüler und das wird bestimmt toll. Und wenn ich denke, was sie alles können, was in denen drinsteckt, was ich da alles entdecken kann. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Weil meistens hört man ja von Lehrern, wie sie leiden und wie schwer das ist. Und das stimmt ja auch alles. Aber sie hat einen anderen Blick auf ihre Schüler und das kommt zurück. Sie ist total beliebt bei den Schülern, die wollen alle mit ihr in die Ferien fahren und lieben sie alle heiß und innig und alle Kollegen lieben sie und lassen sich von ihr anstecken mit ihrer Begeisterung für Schule und Lehrer sein und so. Also eine irre Frau, die nebenbei auch noch tausend andere Sachen macht. Aber fand ich total interessant. Ich glaube, unsere Einstellung zu Dingen beeinflusst, ob sie uns was geben oder ob sie uns was nehmen. Wie gehe ich mit Menschen um? Was sehe ich, wenn ich Menschen sehe? Sehe ich sie als Problem, als Problemfall, als jemand, der mir Sorge macht oder jemand, der mir Arbeit macht? Oder sehe ich das Potenzial, was in diesen Menschen steckt? Und sage ich, wie sieht Gott diesen Menschen eigentlich? Was steckt da noch drin, was vielleicht noch keiner entdeckt hat? So mit den Augen eines Lehrers. Was kann aus diesen Menschen eigentlich werden? Was hat Gott mit ihm noch vor? Vertrauen an Gottes Verheißungen festhalten. Bescheidenheit, also nicht wie in der Werbung damals, gab es auch mal so einen Werbespot, mein Auto, mein Haus, mein, was gab es da noch alles, was man so vorzeigen konnte, ne? Was? Das Boot, genau. Sondern bescheiden sein und nicht konkurrieren mit anderen, sondern das einbringen, was man hat, aber in dieser großen Bescheidenheit. Nicht übertrumpfen wollen, nicht neidisch machen wollen. Nicht besser, schneller, reicher, größer, toller sein wollen als andere. Die Selbstbeherrschung, die uns im Grunde genommen immer wieder zeigt, wo unsere Grenzen sind, weil wir da sehr schnell an die Grenze kommen und es eben nicht hinkriegen. Und dann bitten können, Gott, jetzt musst du mir helfen. Genau jetzt brauche ich das, dass du mir hilfst, mich selbst zu beherrschen. Eben nicht den Wutanfall zu kriegen oder nicht der Lust nachzugeben oder eben nicht negativ zu reden. Also die Selbstbeherrschung, sich selbst in den Griff bekommen mit der Kraft Gottes, mit der Güte Gottes, mit der Liebe Gottes. Die Frucht des Geistes wachsen lassen. Und von diesen Früchten andere ernähren, andere daran teilhaben lassen und mit hineinnehmen in das, was Gott uns Gutes tut. Lass uns beten. Herr, dieser Blick in den Spiegel, den wollen wir oft vermeiden, weil das auch wehtun kann, wenn wir sehen, dass wir ohne dich eigentlich gar nicht so toll sind, wie wir immer meinen. Danke, dass du uns so liebevoll begegnest und uns zeigst, was unser eigentlicher Zustand ist, wenn wir dich nicht haben, wenn wir dich nicht hätten. Und wir merken, dass wir dich brauchen, dass wir das gute Wirken deines Heiligen Geistes brauchen, der uns die Schuld aufdeckt und der sie vergibt, der uns mit hineinnimmt in das Gute, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, der uns die Wahrheit zeigt. Danke für die Früchte, die in unserem Leben wachsen, Herr, für das Gute, das du uns tust, dass wir über uns selbst hinauswachsen können, dass wir an deine Wurzeln, an deine Quelle, an deine gute Erde angebunden Dinge entwickeln können, die nicht natürlich in uns drinstecken. Danke, dass wir geduldig mit uns und mit anderen sein können, weil du es auch bist. Und hilf uns, das Potenzial im anderen zu sehen, das zu sehen, was du hineingelegt hast. Welche Früchte vielleicht in seinem oder in ihrem Leben wachsen, die wir gar nicht sehen, weil wir so mit den Problemen beschäftigt sind. Wir wollen uns dir anvertrauen. Dir danken, dass dein guter Heiliger Geist sich nicht zu schade ist, in unserem Leben zu wirken. Und dass du uns befreien kannst aus aller Ich-Bezogenheit, damit wir die Welt entdecken, die du für uns vorbereitet hast. Die Welt, die ewig bleibt und die nicht zerstört wird. Dein ewiges Reich, dein Königreich. Amen.